Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brote werden. Er beantwortete und sprach: Es steht geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Darauf nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Jesus sprach zu ihm: Wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn deinen Gott nicht versuchen. Darum nimmt der Teufel ihn mit auf einen hohen, wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Da spricht Jesus zu ihm: Geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Dann verlässt ihn der Teufel und siehe, Engel kamen herbei und dienten ihm.
Hallo, ich grüße euch. Ich beschäftige mich ja, oder wir wollen uns besser gesagt beschäftigen mit dem Thema, warum können wir glauben? Teil 1. Und ich möchte vorausschicken, dass Predigt sicherlich etwas unorthodox ist. Ganz sicher sogar. Wir wollen uns ja heute darum bemühen oder uns mal ansehen, warum wir glauben können, ganz konkret, wie uns Jesus diesen Glauben ermöglicht hat. Und um das zu erforschen, möchte ich sozusagen von der Antithese herkommen. Und zwar, wie uns Jesus den Glauben unmöglich gemacht hat. Also ein bisschen von dieser Fragestellung ausgehen. Also von der Antithese meiner eigentlichen Frage in dieser Predigt. Und zwar, wieso uns oder wie uns Jesus den Glauben ermöglicht hat. Und das möchte ich auf einem sehr seltsamen Weg machen, vielleicht in erster, wenn man das mal erstmal so sieht. Und zwar, ich möchte mir dazu die Kritik des Großinquisitors ansehen. Diese Kritik, die der Großinquisitor an Jesus übt, in der Legende vom Großinquisitor, die Dostojewski in seinem Roman Die Brüder Karamasow aufgeschrieben hat. Kennt vielleicht das jemand hier von euch? Ist nicht schlimm. Ich möchte euch gerne eine kurze Zusammenfassung geben. Also um was geht es eigentlich in dieser Legende vom Großinquisitor? Also, Jesus kommt zur Zeit der Inquisition nochmal als erwachsener Mensch auf die Erde. Das ist ja schon etwas schockierend für uns als Evangelikale, so eine blasphemische Legende. Aber sie hat einen tiefen, inneren und interessanten Kern, den ich hier als Veranschaulichung gerne in dieser Predigt nutzen möchte. Also auf jeden Fall, Jesus kommt als erwachsener Mann in der Zeit der Inquisition nochmals auf die Erde und wird von der Menschenmenge, in Spanien ist das, freudig begrüßt. Jeder scheint zu ahnen, dass dieser Mann, der kein Wort sagt, der nur herumgeht und Tote erweckt und Kranke heilt, dass es sich bei diesem Mann um Jesus handeln muss. Der Großinquisitor, der steht von ferne und sieht sich dieses Treiben an und lässt Jesus dann am Ende ohne Widerworte des Volkes einfach abführen und ins Gefängnis werfen. Dort besucht der Inquisitor Jesus und es kommt zu einem Dialog. Die sprechen miteinander. Besser gesagt, nein, der Großinquisitor spricht mit Jesus. Es ist ein Monolog des Großinquisitors, in dem der Großinquisitor zeigen möchte oder deutlich macht, wie er und die gesamte katholische Kirche, als jetzt Vertreter hier in dem Sinne, dem Glauben abgeschworen hat. Es ist ziemlich schockierend, das zu lesen. Er möchte zeigen, der Großinquisitor möchte zeigen, wie Jesus den Glauben für uns unmöglich gemacht hat. Das möchte er anhand der drei Versuchungen, die wir eben ja gehört haben, möchte er das zeigen. Er geht nämlich davon aus, dass der Mensch mit dem, was Jesus ihm angeboten hat, ihm in den Evangelium angeboten hat, gar nicht klarkommt mit dieser Freiheit, sich für Jesus zu entscheiden. Und deswegen kritisiert er Jesus anhand der drei Versuchungen und möchte zeigen, ja, wie Jesus eigentlich den Menschen den Glauben unmöglich gemacht hat. Mein Vorhaben ist es nun, die Auslegung des Großinquisitors auf der einen Seite anzusehen und ihr dann von der Bibel her zu begegnen, zu gucken, was sagt die Bibel eigentlich dazu? Hat der Großinquisitor recht? Hat Jesus den Glauben in dem Sinne irgendwo unmöglich gemacht oder ist die Kritik irgendwo hinfällig vom Großinquisitor? Und was können wir von der Bibel her betrachtet eigentlich daraus lernen? Vorweg sei gesagt, und das ist euch sicherlich klar, der Großinquisitor in dieser Legende legt die Versuchung sehr allegorisch aus. Das ist ungefähr so, wie wenn wir damals im Deutschunterricht Gedichte analysiert haben. Ungefähr so ist diese Auslegung des Inquisitors zu verstehen. Also ziemlich bildlich mit ganz schön viel Interpretation, die man vielleicht so nicht direkt ziehen würde. Diese Art der Auslegung unterscheidet sich sehr, sehr stark von der, die wir heutzutage auch in der Bibel haben und das auch zu Recht. Wir haben heutzutage eine Auslegungsart, die sich ganz klar von der des Inquisitors unterscheidet. Deswegen finde ich es auch gut, hier von der Bibel her zu begegnen, zu gucken, was ist denn da Wahres dran und was ist vielleicht auch falsch. Die erste Versuchung ist die des Brotes. Jesus hungert. Und der Satan tritt zu ihm und bietet ihm an, die Steine doch in Brot zu verwandeln. Wenn ich den Text auslegen würde, dann wäre Jesus hier der auf der menschlichen Ebene Versuchte. Der Bibeltext macht das auch deutlich, er ist der, der Hunger hat. Der Satan tritt zu ihm und bietet ihm für das tägliche Leben das Brot an, das er sich ja selbst schaffen kann, weil er ja eben auch Gott ist. Er hat Hunger und der Satan bietet ihm Brot an. Bei Dostojewskis Großinquisitor sieht diese Interpretation ganz anders aus. Der Großinquisitor spricht nämlich zu Jesus, und ich lese das jetzt mal vor. Das sagt jetzt also der Großinquisitor zu Jesus: Du willst in die Welt gehen und gehst mit leeren Händen, mit irgendeinem Versprechen einer Freiheit, dass sie, die Menschen, in ihrer Einfalt und angeborenen Zuchtlosigkeit gar nicht begreifen können und dass sie fürchten. Denn für den Menschen und für die Menschengemeinschaft hat es niemals etwas Unerträglicheres gegeben als die Freiheit. Siehst du aber diese Steine in der nackten und glühenden Wüste? Verwandle sie doch in Brote und die Menschheit wird dir nachlaufen wie eine Herde. Dankbar und gehorsam, wenn auch ein wenig vor Angst zitternd, du könntest deine Brote zurückziehen und die Brote würden ein Ende nehmen. Du, Jesus, wolltest aber den Menschen nicht die Freiheit nehmen. Denn was ist das für eine Freiheit, dachtest du, wenn der Gehorsam mit Broten erkauft wird? Ich möchte es gerne noch einmal so auf den Punkt bringen, weil das ist ja doch etwas komplex ausgedrückt. Ich möchte es mal so auf den Punkt bringen, dass Jesus in der Auslegung des Großinquisitors das Brot nicht darum brauchte, weil er Hunger hatte, sondern vielmehr, weil wir Menschen es brauchen. Das Brot ist eine Art Lockmittel für uns Menschen, wie es ungefähr so das Blut für Haie ist, könnte man sich vorstellen. Falls Jesus also nach dieser Deutung der Versuchung des Satans nachgegeben hätte, dann nicht aus dem Grund, dass er Hunger hat, sondern auch und gleichzeitig, weil es eine tiefe Überzeugungskraft hat, das Brot. Das Brot, das auf uns Menschen wirkt, so eine tiefe Überzeugungskraft hat. Das ist die Interpretation und auch gleichzeitig die Anschuldigung des Inquisitors an Jesus. Im Brot steckt für den Inquisitor eine tiefere Ebene, und zwar die der täglichen leiblichen Versorgung. Er sagt sozusagen, hättest du das Brot als Lockmittel genommen, so wären die Menschen dir hinterhergelaufen. Du hättest ein überzeugendes Argument in der Hand mit dem Brot. Die Freiheit wäre hier weg. Der Mensch, der würde einfach so zu dir kommen. Diese Freiheit, sich für dich zu entscheiden, irgendwo in Unsicherheit, damit ist der Mensch überfordert, könnte man sagen, von der Betrachtungsweise des Großinquisitors aus. Der Mensch ist damit überfordert, nimm doch einfach das Brot, das wird alle Freiheit beenden, wenn der Mensch zu dir kommen möchte. Und es ist naheliegend, dass das Brot als Symbol für das Überleben oder über die tägliche Versorgung natürlich überwältigend ist für uns Menschen. Und dass Jesus uns durch ein solches Angebot die Freiheit nähme, uns auch frei gegen ihn zu entscheiden. Durch das Brot, das irdische Brot, etwas, was jeder Mensch braucht, hat Jesus ein überzeugendes Argument in der Hand, das aber die Menschen leider aus ganz egoistischen Motiven zu ihm treiben wird. Der Mensch wird nicht aus Glauben zu Jesus kommen. sondern aus dem Antrieb, dass es bei Jesus immer etwas zu essen, immer eine leibliche Versorgung geben wird. Wie wäre es denn bei uns, wenn eine Partei bei der Wahl sagte, ihr bekommt alle 100.000 Euro, wenn ihr uns wählt? Würden wir diese Partei wählen, weil sie so ein ausgeklügeltes Wahlprogramm hat? Oder vielleicht einfach, weil wir dann 100.000 Euro bekommen? Ich denke, es liegt auf der Hand. Oder da sind wir Menschen doch einigermaßen berechenbar. Mit dem Brot ist es was ganz Ähnliches. Wenn Jesus sagt, wenn ihr an mich glaubt, werdet ihr im Leben nie wieder Hunger haben. Ihr habt immer durch mich genug zu essen. Würden wir an ihn glauben wegen seiner Botschaft oder weil wir dann materiell versorgt sind? Aber so viel zur Interpretation des Großinquisitors. Was sagt denn die Bibel dazu? Ist es so? Oder ist es nicht so, wie der Inquisitor vorwirft? Ich weiß es nicht, wir wollen uns das mal ansehen. Wir kennen ja die Textstelle, dass wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten sollen und uns wird alles andere zufallen. Das spräche ja dafür, dass Gott uns tatsächlich diese tägliche Versorgung gibt. Aber das ist gar nicht der Fokus, stellen wir fest, wenn wir in der Bibel mal nachschauen. Das ist gar nicht der Fokus von Jesus. Im Johannesevangelium Kapitel 6 können wir lesen, dass die Menschen nach der Speisung nach Jesus suchten und ihn darum aufsuchen wollten, weil sie von dem Brot in der Speisung gegessen haben und dann satt geworden sind und mehr von diesem Brot haben wollten. Sie wollen mehr von diesem leiblichen Brot. Sie wollen das, was der Großinquisitor Jesus vorhält. Sie wollen die tägliche Versorgung. Sie kommen nicht um Jesus selbst willen zu ihm, sondern aufgrund des Brotes. Sie sind vollkommen diesseits fixiert. Sie sagen zu Jesus, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot, im Johannesevangelium Kapitel 6. Sie begreifen nicht, dass Jesus hier gar nicht vom materiellen Brot spricht in diesem Teil des Evangeliums, sondern von sich selbst, wenn er vom Brot des Lebens spricht, das er ihnen geben will. Als Jesus ganz konkret sagt, dass hier nicht das materielle Brot gemeint ist, sondern er selbst, indem er davon spricht, dass er das Brot des Himmels ist und man sein Fleisch essen soll und sein Blut trinken soll, dann wenden sich genau die Menschen von ihm ab, die eigentlich nach der täglichen Versorgung getrachtet haben, die einfach nach Jesus gesucht haben, weil sie das tägliche Brot haben wollten. Und genau hier sieht man es tatsächlich, der Großinquisitor wirft Jesus vor, genau das abgelehnt zu haben, womit Jesus alle hätte zum Glauben zwingen können. Aber Jesus kommt nicht mit dem billigen Versprechen täglicher Versorgung um die Ecke, weil er uns sich nicht gefügig machen will oder sich uns nicht, also er will nicht uns sich gefügig machen. Jesus macht ganz deutlich, dass die Nachfolge nicht immer leicht ist. Er spricht zum Beispiel, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel haben ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Platz, wo er sich ausruhen kann. Das ist auch ein Teil der Nachfolge. Und zu seinen Jüngern spricht er, wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen. Er muss täglich sein Brot auf sich nehmen und mir folgen. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben meinetwegen verliert, der wird es retten. Auch Paulus erzählt, was Nachfolge Jesu kostet. Und da sagt er auch Dinge, die irgendwo ein bisschen konträr zur Meinung des Großinquisitors stehen. Da sagt er, wie oft ertrug ich Mühsal und Plage, und durchwachte ganze Nächte. Ich litt Hunger und Durst und ertrug alle möglichen Entbehrungen. Ich fror und ich hatte nicht genug anzuziehen. Wenn wir das mal ansehen, dann lernen wir daraus, dass sich der Inquisitor wenigstens schon mal in diesem Punkt, in dieser Anschuldigung irrt. Wenigstens zum Teil. Dass Jesus das Brot ablehnte und uns damit das Mittel, unseren Gehorsam zu erkaufen, hat er ja abgelehnt, und hat uns die Freiheit gebracht, uns frei auch für oder gegen ihn entscheiden zu können. Es ist gut, dass Jesus das Brot ablehnte, da wir sonst ja aus ganz egoistischen Gründen zu Jesus kämen. Wir würden irgendwo zu ihm kommen, weil wir diese Hoffnung auf diese tägliche Versorgung hätten. Der Inquisitor hat aber insofern recht, dass wir Menschen uns leicht durch diese Hoffnung auf die tägliche Versorgung verführen lassen. Das haben wir eben schon an den Menschen gesehen, die im Johannesevangelium Kapitel 6 Jesus darum folgten, weil sie eigentlich nur dieses Brot haben wollten, das Jesus ihnen da in der Speisung gegeben hat. Jesus aber will uns nicht auf diese Weise erkaufen, sondern verrückt gleichzeitig unseren Fokus. Der Mensch, diese Menschen, die das Brot wollen, waren diesseits fixiert, auf das Materielle. Aber Jesus sprach vom geistlichen Brot. Und das ist das ewige Leben. Er meint sich selbst ja damit. Der Großinquisitor wirft Jesus vor, dass Jesus das einzig Fassliche, das ihm geboten wurde, womit er alle hätte zwingen können, ihn anzubeten, das irdische Brot nämlich, im Namen der Freiheit verschmäht hat. Begreifen wir, dass Jesus uns gerade durch diese Verschmähung diese Freiheit ermöglicht hat, an ihn zu glauben. Wir sollten wie Jesus diesen Fokuswechsel in diesem Punkt vollziehen und nicht mehr so sehr nach der täglichen Versorgung trachten, also nach dem Brot, das doch wieder hungrig macht, sondern mehr auf die Ewigkeit blicken, auf das Brot, das ewig sättigt. Das ist der erste Punkt. Aber es sind ja drei Versuchungen und auch drei Anschuldigungen des Großinquisitors an Jesus, und die zweite ist eben an die zweite Versuchung angelehnt. Der Großinquisitor ist nämlich noch nicht fertig. Er möchte anhand der zweiten Versuchung zeigen, dass Jesus den Menschen auch auf eine andere Art und Weise den Glauben unmöglich gemacht hat. In der zweiten Versuchung steht Jesus auf den Zinnen des Tempels, wir haben es eben gelesen, und soll springen. Denn dann wird Gott, so sagt der Satan, den Engeln befehlen, dass Jesus nicht umkommen wird. Jesus springt aber nicht, sondern verweist darauf, dass man Gott nicht versuchen sollte. Der Großinquisitor wirft Jesus vor, und das sagt er so: Ja, du hast stolz und großartig wie ein Gott gehandelt. Sind aber die Menschen, dieses schwache, aufrührerische Geschlecht, also ein ziemlich pessimistisches Menschenbild, also sind aber die Menschen, dieses schwache, aufrührerische Geschlecht, göttlich? Der Inquisitor möchte mit dieser etwas kryptischen Frage oder mit diesem etwas kryptischen Satz darauf hinaus, dass der Mensch gar nicht in der Lage ist, Jesus in diesem Punkt zu folgen. Aber wieso das? Denken wir an den größeren Rahmen dieser Predigt, und zwar auch an die Vorwürfe des Großinquisitors. Der Großinquisitor möchte ja zeigen, dass Jesus den Menschen irgendwo den Glauben unmöglich gemacht hat, indem er ihm eine zu große Freiheit gab, obwohl Jesus auch andere Mittel hätte nutzen können, um sich den Menschen gefügig zu machen, zum Beispiel das Brot, wie wir vorhin ja schon gehört haben. Aber der Großinquisitor geht eben davon aus, dass der Mensch mit dieser Freiheit komplett überfordert ist und gar nicht in der Lage ist, in dieser Freiheit zu entscheiden, weshalb eben der Mensch sich gar nicht für Gott entscheiden kann oder für Jesus entscheiden kann, weshalb eben hier Jesus hätte den Glauben unmöglich gemacht für uns. An dieser Stelle will der Großinquisitor zeigen, dass Jesu Vorbild für uns nicht nachahmbar ist, da der Mensch viel eher springen würde, als einfach da herumzustehen. Aber wie kommt der Großinquisitor darauf? Das liegt an seiner Interpretation dieser zweiten Versuchung. Er sieht darin, dass Jesus nicht springt, einen Verzicht Jesu auf das Wunder. Das ist seine Interpretation. Wir werden gleich sehen, wie er darauf kommt. Auf jeden Fall sieht er darin, dass Jesus nicht springt, einen Verzicht auf das Wunder. Nämlich das Wunder, unbeschadet unten anzukommen, wenn Jesus springen würde. Denn Gott würde ja ein Wunder tun, wenn er entsprechend den Engeln befehlen würde, hier alles klar zu machen für einen geglückten Sprung, der nicht im Tod endet. Anders als Jesus, der ja auch ganz Gott ist, sucht der Mensch, laut dem Großinquisitor, immer viel mehr das Wunder als Gott. Mit diesem Hintergrund ergibt dieser Satz vom Großinquisitor auch Sinn. Ja, du hast stolz und großartig wie ein Gott gehandelt, sind aber die Menschen, dieses schwache, aufrührerische Geschlecht, göttlich? Fragt er ja. Er möchte sagen, dass der Mensch, der ja eher nach dem Wunder als nach Gott sucht, lieber springen würde und damit Gott auf gewisse Weise zu diesem Wunder zwingen würde, das ja verheißen ist, das ja der Teufel in einer biblischen Verheißung Jesus entgegenhält. Hätte Jesus das Wunder als seine Glaubensgrundlage gewählt, so wäre er gesprungen. Stellen wir uns vor, wir wären an seiner Stelle. So wären wir dem Wunder zugeneigter als dem Verzicht auf dieses, da es uns, und das ist tatsächlich so, eine zu kostbare Glaubensbestätigung gibt. Dieser Punkt wird vom Großinquisitor kritisiert. Denn Jesus hat uns in dieser zweiten Versuchung vorgeführt, indem er nicht gesprungen ist, wie ein Glaube in extremen Grenzsituationen, in so einer Versuchungssituation, nur durch das Wort der Bibel und das Vertrauen auf Gott existieren kann, ohne in diesem Moment eine Bestätigung durch ein Wunder vonnöten zu haben. Ich sagte, Jesus wäre gesprungen, wenn er das Wunder als Glaubensbestätigung oder als seine Glaubensgrundlage genommen hätte, wenn Jesus das Wunder bräuchte. Das liegt eben auch an der Macht des Wunders, vom Großinquisitor so postuliert, vom Menschen mehr begehrt zu werden als Gott. Stellen Sie uns vor, wir stünden wie Jesus innerlich, eben innerlich, vor so einem Abgrund, wie Jesus es ganz praktisch tat. Wir sind seelisch aufgewühlt, wir können keinen Schritt mehr tun, wir sind in einer Versuchung und am Ende unserer Kräfte. Was tun wir? Vertrauen wir auf Gott und seine Zusagen oder wollen wir nicht in diesem Moment, gerade in solchen schwachen Momenten, irgendwo eine Glaubensbestätigung von Jesus haben, irgendwo einen Beweis, ein Wunder, der uns nochmal zeigt, ja, wir können glauben, wir können vertrauen? Ist es nicht so, dass wir uns gerade in solchen dramatischen Situationen eigentlich schon Wunder wünschen, damit wir wissen, ja, Gott ist noch da? Und nicht wie Jesus, einfach zu sagen, ja, das steht so in der Bibel, passt so. Eigentlich wünschen wir uns ja, dass Gott da nochmal wunderbar an uns wirkt und wir wissen, ja, er ist wirklich da, anstatt einen Glauben nur auf die Bibel zu bauen und zu sagen, ja, steht so, dass ich glaube im Vertrauen, auch wenn es mir gerade sehr schlecht geht. Das ist ziemlich, ziemlich dramatisch, wenn man sich das vorstellt. Denn hier ist das Vorbild Jesus für uns tatsächlich schwer nachzuahmen, muss ich sagen. Die Kritik des Großinquisitors liegt eben hier im Vorbild Jesu, dem man, wie er sagt, nicht folgen kann, da der Mensch immer mehr das Wunder sucht als Gott. Deswegen fragt er auch, gibt es viele solche wie du? Fragt der Inquisitor zu Jesus. Weil er sagt, okay, wer kann dir folgen in diesem Beispiel? Wer würde denn nicht springen? Wer würde einfach nur auf die Bibel hören in solchen dramatischen Momenten, anstatt auf ein Wunder zu hoffen? Aber ist das auch biblisch so zu sehen, möchte ich erst mal fragen. Hat der Inquisitor von der Bibel her betrachtet Recht oder Unrecht damit? Ich antworte ganz ähnlich wie im ersten Punkt. Es stimmt, das Wunder ist tatsächlich schon ein gewisses Interesse von uns Menschen. Das hat Jesus auch bemerkt in den Evangelium, das stimmt. Er sagt er zum Beispiel hier zu den Leuten, die zu ihm kommen, weil hier gerade der Hauptmann sein Kind haben möchte, ein Wunder sehen möchte hier in dem Sinne von seinem Kind, sagt er, müsst ihr denn immer Wunder oder besondere Zeichen sehen, bevor ihr glaubt? Fragt Jesus die Menschenmenge. Das liegt schon irgendwo, macht diese Frage schon irgendwo ein bisschen interessanter, gerade im Hintergrund von dem, was wir eben gehört haben. Auch im Kapitel 6 des Johannesevangeliums, das wir eben schon ein bisschen beleuchtet haben, können wir das sehen. Da fragen die Menschen Jesus nämlich nach dem Wunder. Da sagen sie, was tust du denn für Zeichen, damit wir sehen und an dich glauben? Auch wieder hier die Reihenfolge. Was tust du für Wunder, damit wir sehen und an dich glauben? Die verkehrte Reihenfolge eigentlich, weil wir ja, Paulus sagt es ja ständig, wir leben im Glauben, nicht im Schauen. Und Jesus sagt ja auch, selig sind, die da glauben und nicht sehen. Aber hier sagt der Mensch eben, was tust du denn für Zeichen, damit wir sehen und glauben? Hier ist das Wunder sozusagen Grundbau. Und da sieht man schon, okay, offensichtlich stimmt es ein bisschen, dass der Großinquisitor, was das Menschenbild betrifft, sagt, ja, der Mensch sucht tatsächlich irgendwo mehr das Wunder. Und ist da ein bisschen, das ist so ein Wow-Effekt, das ein Wunder auch auslöst. Und danach suchen wir schon ganz gern, wenn man mal in sich hineinhorcht. Umso erschreckender ist es aber, dass diese Menschen, die im Kapitel 6 des Johannesevangeliums nach dem Wunder gefragt haben und ja auch welche erlebt haben, dann am Ende dieses Kapitels von Jesus sich abwenden, obwohl sie ja vorher Zeichen und Wunder sahen. So gesehen ist es gar nicht so abwegig, was der Großinquisitor sagt, dass der Mensch das Wunder mehr begehrt und sucht als Gott, was auch natürlich trotzdem eine ziemlich dramatische These ist. Und in diesem zweiten Punkt können wir aber trotzdem sehen, wie Jesus uns den Glauben geschenkt hat, uns diesen Glauben in der Freiheit ermöglicht hat. Jesus hätte die Möglichkeit gehabt, uns durch ein Wunder Glauben zu geben. Genau das, was diese Menschen, die Jesus dort irgendwo auch kritisiert, entsprechend ihnen vorhält. Aber er wollte uns zeigen, das ist schon sehr interessant, dass sich der Glaube auf die Bibel stützt auch in diesen Versuchungssituationen, in diesen dramatischen Versuchungssituationen, wo wir uns so etwas wie ein Wunder ja auch gerne zur Glaubensbestätigung wünschen. Es ist nicht so, dass Jesus uns diese Freiheit gegeben hat zu glauben. Er hat uns auch vorgemacht, den Glauben auf ihn, sein Wort, zu bauen und nicht auf Wunder. Darum stieg Jesus ja auch nicht vom Kreuz, als alle ihm zuriefen, er solle vom Kreuz steigen, und sie würden dann an ihn glauben, weil das wäre mal wieder ein Wunderglauben, den sie dann eigentlich haben wollten. Die Menschen haben danach gesucht. Jesus will aber eine freie Entscheidung, einen freien Entschluss zum Glauben, kein Wunderglauben. Die Menschen in den Evangelium folgen Jesus zu einem gewissen Teil tatsächlich einfach nur wegen seiner Wunder. Gerade im Kapitel 6 des Johannesevangeliums konnten wir das sehen. Und dann sagen sie, wenn Jesus dann mal anfängt zu predigen, so richtig, also nicht nur mit Wundern etwas zu machen, sondern mal anfängt, das Wort Gottes zu erzählen, dann sagen sie, diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Also es ist schon etwas altbacken formuliert, aber eigentlich heißt es so etwas wie, ich habe genug davon, wir wollen. Und dann wenden sie sich auch ab tatsächlich. Dann redet Jesus zum Beispiel ja eben davon, wer nicht mein Blut trinkt und mein Fleisch isst. Das ist natürlich ein sehr dramatischer Ausdruck, aber es ist Wort Gottes, das Jesus hier verkündigt. Und die Menschen, die tatsächlich einfach noch dem Wunder gesucht haben, lassen sich hier abschrecken, gehen weg. Und hier sehen wir die Bibel, diese Glaubensgrundlage, hat mit Sicherheit manchmal wirklich ein paar harte Reden, wie diese Menschen es formuliert haben, aber sie ist weitaus beständiger als ein wankelmütiger Wunderglauben, den wir bei den Menschen sehen konnten, die Jesus auch abweist in dieser Hinsicht. Der Inquisitor hat aber noch einen letzten Punkt vorzuwerfen. Die letzte Versuchung ist die, da Jesus ja die Reiche der Welt angeboten bekommt, wenn er sich vor dem Teufel niederwirft und anbietet, und das lehnt er auch wiederum ab. Der große Inquisitor wirft Jesus darum das so vor. Er sagt, hättest du das Reich dieser Welt und den Purpur Cäsars angenommen, so würdest du die Weltherrschaft begründet und der ganzen Welt den Frieden gegeben haben. Das sagt er zu Jesus. Hier liegt die Interpretation und der Vorwurf des Großen Inquisitors irgendwo auf der Hand. Die anderen beiden Versuchungen waren schon etwas schwieriger auszulegen, beim Großen Inquisitor ziemlich allegorisch, aber hier wird es doch einigermaßen deutlich, was er uns sagen will. Er sagt, hättest du das Angebot des Satans angenommen, dann könntest du die Menschen einfach per Gesetz zum Glauben verordnen. Diese Freiheit, die dem Inquisitor so ganz grundsätzlich suspekt ist, wäre hier auch nicht vorhanden. Ganz ähnlich wie in der zweiten und der ersten Versuchung, die wir eben gehört haben. Aber auch das ist nicht primär Jesu Interesse für uns tatsächlich. Jesus wollte nicht die Herrschaft über die damalige Welt haben oder antreten, so leibhaftig. Das hat er den Jüngern auch immer wieder deutlich gemacht. Die wünschen sich ja einfach aus der Messias-Erwartung, die in Israel zu dieser Zeit vorherrschte, dass der kommende Messias ein ganz leibhaftiger und echter Herrscher, ein König sein wird, der die Römer vertreiben und die Juden befreien wird. Das hat Jesus natürlich komplett über den Haufen geworfen, dieses Denken mit seinem Kreuzestod und der Auferstehung und der Himmelfahrt. Das ist gar nicht das, was die Jünger eigentlich sich erhofft haben. Jesus hat ihnen natürlich etwas viel Kostbares und Wunderbareres gegeben, was dann auch im Nachhinein bemerkbar wurde. Aber so gesehen hat Jesus hier dieses Angebot des Teufels auch, der Interpretation des Inquisitors folgt, auch so abgelehnt und tatsächlich diese Ebene nicht betreten. Stellen wir uns aber vor, Jesus hätte dieses Angebot des Teufels angenommen, dann wäre die Herrschaft Jesus nicht nur eine vom Teufel erkommene, was ja schon schlimm genug ist, sondern er hätte auch staatliche Macht, Befehle und Gesetze durchzusetzen, politische Ziele. Jesus wollte aber auf dieser Ebene dem Menschen nicht die Möglichkeit zum Glauben nehmen. Glaube per Gesetz auf Befehl. Diese Zeit ist für uns noch nicht gekommen. Wir als Christen sind Bürger der Himmelswelt. Das haben wir ja eben sogar im Lehrtext gelesen. Wir sind Bürger der Himmelswelt. Also das in der Himmelswelt stand nicht im Lehrtext, aber ist es genau das, was darin ausgesagt wird. Wir sind also Bürger nicht von dieser Welt, sondern von der Himmelswelt, von Gott. nur Gäste hier. Wir sind nur Gäste hier, nicht von dieser Welt. Wenn Jesus dieses letzte Angebot angenommen hätte, könnte niemand mehr zum Glauben finden, denn jeder müsste ja staatlich verordnet glauben. Jesus möchte, dass wir die Herrschaft, seine Herrschaft in unserem Leben frei entscheiden können für uns. Wenn Jesus aber Herrscher wäre dieses Staates, dieser Welt, dann wären wir so leibhaftiger Herrscher, also wie, ich weiß nicht, Politiker und so etwas, dann wären wir hätten wir keine freie Wahl mehr, ihn auch als Herrscher in unserem Leben sozusagen zu haben, weil wir wären ja seine Untertanen schon, wir wären schon ganz faktisch seine Untertanen. Das war aber eben nicht der Sinn und Zweck dabei. Darum sagt Jesus ja auch, mein Reich ist nicht von dieser Welt, spricht er ja, denn hier unterscheidet sich das ganz klar von den Vorstellungen, die die Jünger zum Beispiel hatten. Wir können auch in dieser letzten Situation lernen, dass Jesus uns diese Freiheit ermöglicht hat, uns im Glauben für seine Herrschaft in unserem Leben zu entscheiden. Der Großinquisitor wollte in der Legende, die Dostojewski niederschrieb, Jesus vorwerfen, wie er den Glauben für uns Menschen unmöglich gemacht hat. Indem er uns Menschen eine so große Freiheit zubilligte, mit der Mensch laut dem Großinquisitor einfach komplett überfordert ist. Dem Großinquisitor wäre es lieber gewesen, hätte Jesus seine Macht genutzt, um den Menschen an seinen Schwächen zu packen und ihn manipulativ zum Glauben zu zwingen. Aber das hat Jesus nicht gemacht. Das haben wir eben in der Bibel doch klar gesehen. Jesus hat es nicht gemacht. Er hat diese Dinge nicht getan. Jesus hat das Brot, das Wunder und die Autorität abgelehnt, mit deren Hilfe er die Menschheit ganz leicht um den Finger hätte wickeln können. Wir Menschen müssen uns da jetzt irgendwo nicht mehr entscheiden, müssten wir. Wir könnten dann, wenn Jesus diese Mittel genommen hätte, wären wir durch die tägliche Versorgung, den Wunderglauben und die staatliche Macht gelockt. Wo bliebe da denn unsere Freiheit? Unser Egoismus, weil wir das tägliche Brot haben und deswegen zu Jesus kommen. Unser Staunen über das Wunder in unserem Wunderglauben und unser Kuschen vor der staatlichen Autorität. Hätte eine Entscheidung gegen Jesus in so einem Falle unmöglich gemacht. Darum soll diese Predigt vor allem eins deutlich machen. Jesus will, dass wir in unserem Leben eine Entscheidung frei für ihn treffen können, in aller Freiheit. Das kann uns niemand abnehmen. Wir haben die Wahl und Jesus hat dafür gesorgt. Nun ist es an uns sozusagen auch eine Entscheidung zu treffen. Nicht uns bequem zurückzulehnen und zu denken, dass diese Entscheidung schon irgendwann für uns getroffen wird. Hätte Jesus uns nämlich diese Entscheidung abnehmen können, hätte er das auch sicherlich getan. Also im Sinne von, er hätte es tun können, sehen wir ja, er hat es aber nicht gemacht. Er hätte ganz einfach uns zum Glauben zwingen können, das tat er nicht. Darum können wir glauben, weil Jesus uns den freien Willen dazu gegeben hat. Das ist die Quintessenz dieser Predigt. Wer jetzt denkt, meine Herren, das weiß ich schon, da würde ich sagen, perfekt, genau das soll rüberkommen. Großartig. Ja, selbstverständlich. Ich bete noch. Herr Jesus, ich danke dir für die Freiheit, die du uns in dieser Entscheidung gegeben hast. Es ist wunderbar zu wissen, dass du ja die Macht hast, uns zum Glauben zu zwingen, aber das abgelehnt hast und klar nicht diese manipulativen Mittel eingeschlagen hast, sondern gesagt hast, komm, entscheidet ihr euch selbst, ich habe euch die Freiheit gegeben. Danke, dass wir das tun dürfen und lass es uns auch tun. Amen.